So, Halleluja. Oh, das klingt gut. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Ah, ich kann Schweizerdeutsch reden, vielleicht muss ich so reden, dass Sie mich verstehen. Guten Morgen miteinander. So ist recht, jawohl. Ja, ich will da nicht allein da vorne sein. Das ist ganz gut, wenn ihr ein bisschen mitmacht. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank auch Lukas für die Einladung. Bist gespannt, gell? Ich auch. Ich glaube, das Mikrofon reicht, dann tue ich das ein bisschen auf die Seite. Es ist so schön heute Morgen. Danke für den Lobpreis und die Worte verschiedene Römer 8. Und jetzt das Lied voll Ehrfurcht dürfen wir einfach vor Gott kommen, weil er uns befreit hat. Es ist so wunderbar. Und es hat mich erinnert an den Vers, den ich heute Morgen noch geschwind gelesen habe, bevor ich abgefahren bin. Es steht im Hebräerbrief: Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten. Besprengt in unserem Herzen, frei von bösem Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Die Hoffnung, die uns verbindet. Die Hoffnung, die da auf dem Plakat steht. Da komme ich dann noch dazu. Und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und dann geht es weiter, lass uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Und das ist ja etwas, was ihr als Heilsarmee kennt. Oder? Seit dem William Booth ist ja das klar, oder? Er hat mal gesagt, solange ein Kind auf der Welt Hunger hat, werde ich kämpfen. Und hat dann noch viele andere Sachen gemacht, aber das ist für mich besonders wichtig. Da kommen wir noch dazu. Lasst uns zu guten Werken anreizen. Und das umso viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Und damit ist natürlich der Tag des Herrn gemeint, wenn er wiederkommt, um uns abzuholen. Und ich spüre es irgendwie, dass es schon sehr, sehr bald könnte der Fall sein. Ich freue mich drauf. Das wäre gut. Wir haben eine feste Zuversicht. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du wiederkommst. Und dass wir vor dir rein und heilig sein können, weil du uns zu dem machst. Nicht aus unserem eigenen Verdienst, sondern weil du uns befreit hast, weil du für uns mit deinem Blut gezahlt hast. Ich danke dir, dass wir jetzt in Gemeinschaft mit dir dürfen in diesem Gottesdienst sein und wissen, wenn immer der Tag kommt, wir sind parat, weil du uns bereit machst. Halleluja. Sag dir den Gottesdienst, sag dir den Verkündiger da vorne, sagen, dass die Leute auch offene Herzen und offene Ohren haben. Ich danke dir, dass dein Geist wirkt heute Morgen. Amen. Gut, schauen wir mal das erste Bild an. Das ist schon da, sehr schön. Barmherzigkeit, Compassion. Lukas hat schon gesagt, was das bedeutet. Das bedeutet eigentlich in unserem Kontext, dass wir Kinder aus Armut befreien im Namen Jesu. Und das machen wir weltweit. Wir sind seit 70 Jahren tätig und haben im Moment 2,2 Millionen Patenkinder weltweit. Das sind ziemlich viele. Und unser Ziel ist, dass wir jeden Tag mehr Kinder können in Jesu Namen aus der Armut befreien. Wir haben da noch geschwind ein Bild zu uns. Mehr, das heisst nicht meine Frau und ich, sondern das ist das Werk natürlich, das international tätig ist. Aber ich, mein Name ist Daniel Müller-Lutz, ich komme von Schütz. Hat jemand eine Ahnung, wo das ist, außer du? Falsch. Jetzt enttäuscht es mich aber. Wo ist Schütz? Bern, nein. Luzern, richtig, jawohl. Jawohl, sehr ländlich gelegen. Und sehr schön, es ist allerdings auch ein sehr katholisches Gebiet. Ich bin dort dran mit meiner Frau und ein paar anderen eine Gemeinde zu gründen und hoffe, dass wir dort wirklich auch Menschen erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus, weil das ist das, was die Menschen rettet. Und hier seht ihr meine Frau im Bild. Wir haben 5 Kinder und wir haben 2 Enkelkinder. Entschuldigung, 4 Enkelkinder. Ich weiss, man sieht mir das nicht an, aber... Jawohl, die Landluft ist halt gesund und wir haben so Freude an diesen Enkelkind, da sind 2 drauf und es geht denen gut, mittlerweile sind sie schon ein bisschen älter, das Foto ist etwa ein halbes Jahr alt und sie haben tolle Eltern, natürlich unsere Kinder, aber sie haben auch die Möglichkeit, irgendwann hier in der Schweiz in die Schule zu gehen. wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, heisst das. Sie haben medizinische Versorgung, sie haben alles, was sie brauchen, sie haben genug zu essen, sie haben eine Familie, die sie liebt, sie haben alles. Sie haben so einen Segen hier in der Schweiz. Und das ist so ein Geschenk. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir haben in der weiten Welt draussen eine ganz andere Situation. Wir haben Kinder, jedes vierte Kind, das unter extremer Armut lebt, mit weniger als 1,80 Franken pro Tag. Oder man kann auch sagen, mit weniger als einer Mahlzeit pro Tag. Und das ist einfach zu viel. Das darf nicht sein. 80% von diesen Kindern sind unter 5 Jahre alt. Jede Minute sterben 11 Kinder unter 5 Jahren. 4 davon aus Wassermangel. Jetzt bin ich etwa seit 3 Minuten am Reden. Das heisst, jetzt sind bereits 33 Kinder gestorben in dieser Zeit, wo ich da vorne bin. Das darf uns nicht egal sein als Christen. Compassion hat den Auftrag und das Ziel, diesen Kindern zu helfen in Jesu Namen. Und warum in Jesu Namen? Wir haben ja eigentlich drei Ziele oder drei Werte. Der erste ist Jesus im Zentrum. Das ist ganz klar, weil einerseits ist ganz klar, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also bringt es nichts ohne Jesus irgendetwas anzufangen. Ist eigentlich logisch. Andererseits aber ist sowieso, dass materielle Hilfe allein einfach zu kurz greift. Es hat eine Umfrage von der Weltbank vor ein paar Jahren unter Menschen, die von Armut betroffen sind, von extremer Armut betroffen sind. Was ist euch das grösste Problem? Das grösste Problem ist nicht Mangel an Dingen, Mangel an Essen. Sondern, wenn man umgefragt hat, hat man herausgefunden, 90% von diesen Betroffenen haben gesagt, das grösste Problem sei, sie haben keine Perspektive. Sie haben keine Identität, sie sind nichts, sie haben nichts, sie werden nie etwas erreichen, sie werden nie aus dem Slum rauskommen. Sie haben keine Hoffnung, sie haben keine Zukunft. Und wer, wenn nicht wir Christen, haben hier die Antwort? Die Welt kann das nicht bringen, aber wir haben die Hoffnung von der Herrlichkeit, Christus in uns, die Hoffnung von der Herrlichkeit in uns. Und die Hoffnung wollen wir denen weitergeben. Und darum ist es auch so wichtig, eben, dass wir das auf der einerseits als Wert haben, Jesus im Zentrum, und andererseits Hoffnung, die stärker ist als Armut, wie es da drauf heisst. Zweiter Punkt, Kinder im Blickpunkt. Kinder sind am stärksten von Armut und Unterernährung betroffen. Und die Ersten, die einer Krankheit zum Opfer fallen. Sie werden benachteiligt, sie können sich nicht wehren, sie werden ausgenutzt, misshandelt, missbraucht und so weiter. Verkauft, versklavt. Und da müssen wir einfach dran. Jesus hat Kinder lieb gehabt. So sollen auch wir. Nicht nur die eigenen. Und der dritte Punkt, der dritte Wert, den wir haben, Gemeinde als Partner. Das ist auch sehr wichtig, weil wir könnten irgendwie mit UNO, mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten, Organisationen, aber wir wollen als Lieb Christi miteinander arbeiten. Wir sind nicht eine Sendungsmission in dem Sinn, wo Leute von hier aussenden, irgendwo in ein Land, um dort Dienste zu tun, sondern wir arbeiten, ähnlich wie die Heilsarmee, eigentlich mit Gemeinden weltweit zusammen. Es sind, ich habe hier ein Bildchen, diese Länder. Die blau eingefärbten Länder, das sind die, wo wir mit Kirchen zusammenarbeiten, die direkt den Armen und den Ärmsten der Armen dienen. Die gehen jetzt Lams, die holen die Kinder raus, die tun sie ernähren, die tun sie gesund pflegen, die schauen, dass sie in die Schule können und so weiter. Und die lehren sie Jesus Christus kennen. Und die grün markierten Länder, das sind die, wo Partnerländer sind, wo auch mehr dazugehören, wo auch die Unterstützung herkommt, damit die Kirchen ihre Arbeit tun können. Und das ist nötig, weil die Kirchen sind ja in diesem Kontext von extremer Armut. Das heisst, die Kirchen selber sind manchmal auch wirklich am Limit. Aber miteinander können wir einen Unterschied machen und können diesen Kindern dienen. Jetzt habe ich noch eine weitere Karte. Und die zeigt ein paar Bildchen. Jetzt wollte ich fragen, kennt irgendjemand eines von diesen Kindern? Sie sind nicht weltbekannt, aber du kennst eins, schön. Hä? Gut. Ist noch irgendjemand? Ich gebe euch noch die Namen dazu, vielleicht hilft das. Der New, gell? Es ist noch irgendjemand? Okay, dann löse ich das Rätsel auf. Das sind Patenkinder, die von dieser Gemeinde, von der Heilsarmee Bern, unterstützt werden. 13 sind es, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Es ist so toll, ihr macht schon so einen guten Dienst. Und wenn ihr euch jetzt nicht betroffen fühlt, sagt, aber du bist keines von meinen Kindern getroffen, dann ist das so, weil wir es dann vielleicht noch nicht aufgeschrieben haben, dass du zu der Heilsarmee Bern gehörst. Oder, oder du hast schlicht noch kein Patenkind. Und das kann sich heute natürlich ändern. Da schauen wir dann noch. Ja. Gut, noch geschwind ein Werbeblock, also ein Informationsblock. Eine Patenschaft kostet 42 Franken im Monat. Das heisst 1,40 Franken pro Tag. Das ist weniger, wenn ein Liter Benzin kostet. Aber ihr reist ja alle ÖV in der Stadt Bern. Gut, dann wisst ihr das vielleicht nicht so. Gut, wir führen natürlich genau Buch, was mit diesen Kindern passiert. Weil Kinderschutz, Schutz vor Ausbeutung, Schutz vor Prostitution, Schutz vor Bandenkriminalität, Schutz vor Krankheiten, vor Alkohol, vor anderen Missbrauchssachen, vor schwierigen Situationen, das ist bei uns oberste Priorität. Und darum schauen wir genau, was mit diesen Kindern passiert. Und ich kann euch sagen, die Patenkinder sind seit Beginn ihrer Patenschaft 27.736 Stunden in den Kinderzentren gewesen. Und das ist noch nicht alles, weil Covid hat ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für 2 Jahre sind sehr viele Stunden ausgefallen. Aber Gesamtkraft gerechnet, haben sie die Zeit dort verbracht, sind betreut und ernährt worden, gepflegt worden, gelehrt worden. Und sie haben 3467 Mahlzeiten bekommen. Sie haben 20 Bibeln bekommen. Die Älteren haben schon die zweite, ein bisschen im Alter angepasst. Sie haben 55 medizinische Untersuchungen bekommen. Das ist Stand gestern. Vorgestern, wenn ich geschaut habe, waren es noch 54 gewesen. Also gestern hat offenbar auch noch eine stattgefunden. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt es nämlich, was euch betrifft. Sie haben in den letzten 12 Monaten 41 Briefe an euch, an Paten, geschrieben. Und jetzt, wie viele Paten haben zurückgeschrieben? Das ist jetzt noch die grosse Frage. Ja, es sind nicht ganz so viele, es sind 23. Aber ich möchte trotzdem ganz, ganz herzlich Danke sagen an dieser Stelle für denen, die nicht da sind, die das vielleicht dann auf einer Aufnahme hören. Die sind toll, die machen so viel Gutes in diesen Ländern. 13 verschiedene Kinder, ihre Familien, ihr ganzes Umfeld wird mit dem Evangelium durchdrungen. Und das gibt Leute, die nach diesen aufstehen, eine neue Generation, die Hoffnung und Licht in die verlorene Welt hineinbringt. Das habt ihr geschafft. Was bedeutet so eine Patenschaft? Wie geht das vor sich? Wir sehen jetzt ein kleines Filmclip, wo wir hier einen kleinen Einblick bekommen.
In einem Slum zu leben ist so wie als Frosch in einem Brunnen zu leben. Für dich existiert kein Leben außerhalb. Aber Veränderung ist möglich. Ich weiß das, weil ich es selbst erlebt habe. Als kleiner Junge habe ich Menschen gesehen, die verhungert sind. Menschen, die litten. Menschen, die machtlos waren und sich nicht selbst helfen konnten. Als ich Teenager war, starb mein Vater an Malaria. Eines Tages hat sich für mich und meine Familie alles verändert. Ich habe durch Compassion einen Paten bekommen. Es war aufregend, ins Kinderzentrum zu gehen. Jeden Tag haben wir gutes Essen bekommen und lernten Fähigkeiten fürs Leben. Wir haben gesungen und getanzt. Es war ein sehr glückliches Umfeld und wir fühlten uns geliebt. Ich habe meinen Paten nie persönlich getroffen, aber er hat mir regelmäßig Briefe geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich liebt, für mich betet und ich ihm wichtig bin. Dadurch fühlte ich mich geliebt und wertvoll. In meinem Viertel mit 10.000 Menschen war ich das erste Kind, das zur Schule gehen konnte. Ich erinnere mich gut daran, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihre Namen zu schreiben. Normalerweise ist das ja andersrum. Compassion hat mir ein Stipendium ermöglicht. Dadurch konnte ich zur Universität gehen. Und im Dezember 2014 habe ich mein Masterstudium in internationaler Betriebswirtschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich bin nun selbst Pate. Ich freue mich darauf, ihr Briefe zu schreiben, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu sehen, wie sie aufblüht und sich und ihre Familie aus der Armut befreit. Um ehrlich zu sein, es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie mein Leben ausgesehen hätte und wo ich jetzt sein würde, wenn er sich damals nicht entschieden hätte, mein Pate zu werden.
Der Gianni, ich habe ihn selber getroffen, mehrmals, und es ist wirklich so toll, was die Patenschaft ihm bewirkt hat. Der Gianni ist gerettet worden, weil Christen in Indien und Christen in einem westlichen Land sich zusammengetan haben, um ihm zu helfen. Und so Patenschaften sind so ein wunderschöner Ausdruck von dem, wie wir als Leib Christi gemeinsam, wenn wir zusammenstehen, können Barmherzigkeit zeigen. Barmherzigkeit gegenüber den Armen ist der Herzschlag Jesu. Das ist das, was ich heute überbringen will. Also wenn ihr die ganze Predigt nachher vergessen, diesen Satz müsst ihr merken. Barmherzigkeit ist der Herzschlag von Jesus. Auch für uns als Gemeinde. Es ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften. Die Bibel ist voll davon. 10%, habt ihr gewusst? 10% der Bibel reden über das Thema Armut und wie wir ihnen gegenüber sollen uns verhalten, über Barmherzigkeit gegenüber den Armen, über Gerechtigkeit und Verteilung von Geld. 10%. Wenn wir all die Stellen, die um die Armen gehen, würden aus der Bibel herausreissen, die würde auseinandergehen. Es gibt auch so eine Stelle, also es gibt ganze Haufen natürlich, aber eine Stelle, die ich heute mal besonders in den Fokus bringen will. Und zwar ist das eine Stelle, wo man es vielleicht gar nicht so erwartet, in der Endzeit redet. Und ihr sind ja gute Bibelleser, Schriftkenner. Wo stehen die Endzeitreden von Jesus? Matthäus. Korrekt, Matthäus 24. Jawohl, 10 Punkte. Für dich gibt es noch ein gratis Kaffee. Habt ihr einen Kaffee? Ja. Ah, gut, ja, bin ich erleichtert. Jawohl. Gut. Jawohl, Matthäus 24, 25. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Vielleicht kommt er bald. Aber da hat es einen ganzen Haufen Geschichten drin, um das mal geschwind in den Zusammenhang zu setzen. Jesus bringt drei, also zuerst wird er mal von seinen Jüngern gefragt, was sind die Zeichen der Zeit, bevor du wiederkommst? Und Jesus gibt einen ganzen Haufen Antworten, die den Jüngern dann noch nicht so viel Sinn machen, heute gewissen Leuten auch noch nicht, aber es wird dann sicher alles offenbar werden, wenn wir so weit sind. Und da gibt es theologische Meinungen hin und her, da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Und nachdem bringt er drei Gleichnisse. Und in all diesen Gleichnissen geht es darum, seid parat. Seid parat. Seid parat. Das ist ein ewiger Ruf von der Bibel, dass wir parat sind, dass Jesus wiederkommt. Und dann kommt der Moment, wo er über das Endgericht redet. Das ist in Matthäus 25, vom Vers 31. Und da lese ich jetzt ein paar Verse daraus. Da steht, wenn aber der Menschensohn, also Jesus, in seiner Herrlichkeit kommen wird. Also nicht als kleines Baby in einem Krippli, sondern in seiner Herrlichkeit. Und alle heiligen Engel mit ihm. Ich muss euch das mal vorstellen. Das ist eine andere Vorstellung als an Weihnachten. Ein paar Engel dort auf dem Feld draussen über den Hirten. Da heisst es, alle heiligen Engel mit ihm. Boah, das wird das Feuerwerk sein, du. Boah. Dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Vom Adam bis heute. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und dann wird der König zu denen, zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Und ihr Lieben, das ist doch der Moment, wo wir alle darauf warten, oder? Wenn Jesus kommt und uns heimholt und wir dürfen eintreten in sein ewiges Reich. Und er sagt, komm rein, du treue, gute Knecht. Du bist treu gewesen über wenige, jetzt will ich dich über vieles setzen. Du willst mit mir regieren und so weiter. Da freuen wir uns doch drauf, oder? Bin ich der Einzige? Wer freut sich noch? Wir sollen uns freuen, hat unser Bruder gesagt. Wer freut sich noch heute Morgen? Jesus kommt wieder, Halleluja! Gut. Also.
Wo sind wir gewesen? Gut, schauen wir, wie es im Text weitergeht. Jetzt erzählt Jesus sicher da über die Wohnungen, die er für uns vorbereitet hat. Oder? Und wisst ihr, wird sie im Himmel, goldige Straßen und so. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da steht im Vers 35. Okay. Denn ich war hungrig und ihr habt... Moment, ist das die richtige Stelle? Es ist doch gerade um den Himmel gegangen. Es steht da, okay, lesen wir mal weiter. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten. Ups, da ist ein bisschen früher. Da. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dich zu trinken gegeben? Oder als Fremden und haben dich aufgenommen oder nackt, haben dich bekleidet, krank oder im Gefängnis, sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt. Also wisst ihr, wie es weitergeht, he? Das habt ihr für mich getan, für Jesus selber. Das ist ein Dienst an Jesus. Jesus ist Gott. Das ist ein Gottesdienst. Und zwar nicht ein Gottesdienst, wo am Sonntagmorgen da innen stattfindet, sondern ein Gottesdienst, wo jeden Moment kann stattfinden. Wir haben eine Aufgabe. Aber zuerst mal müssen wir hier abgrenzen. Kurz abgrenzen. Die Schriftstelle hat um sehr viel Verwirrung gesorgt. Um was geht es hier eigentlich? Geht es darum, dass Menschen, die anderen helfen, in dem Fall, wo die nackten Kleider unter den Armen zu essen geben und so, dass die gerettet sind und die anderen nicht? Geht es um das? Nicht, ja? Um was geht es denn? Ich glaube, dass Jesus hier einfach sein Herz offenbaren will, seine DNA, die in den Gläubigen sich widerspiegelt. Die DNA, die wir alle davon haben. Weil wenn es um unsere Rettung ging, dann müssten wir ja, wieder Paulus im Galaterbrief rufen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Ist er aber nicht. Wir haben das Kreuz da vorne. Das Zeichen von unserem Herr, der für uns sein Leben gegeben hat. Wir wissen, unsere Erlösung basiert einzig und allein auf der Grundlage, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir an ihn glauben. Halleluja. Aber um was geht es denn? Es geht darum, dass unsere DNA beschrieben wird. DNA der Gläubigen. Und der Text geht ja noch weiter und da kehrt sich das Gegenteil, oder? Auch die DNA der Nichtgläubigen wird beschrieben. Das heisst, also uns interessiert natürlich die DNA der Gläubigen, weil das uns betrifft. Wenn du in einer arbeitslosen Familie nebendran mal zwei Packungen Lasagne bringst, oder wenn ihr als Heilsarmee in aller Welt draussen Dienst tut, wenn ihr den Armen dient, es gibt ja auch bei uns eine neue Art von Armut, Menschen, die zu wenig haben. Wenn wir den Bedürftigen dienen, dann dienen wir Jesus. Und das geht eben jeden Moment von unserem Leben, da müssen wir nicht am Sonntagmorgen in Gottesdienst sein. Das ist eine andere Art von Gottesdienst und die wirklich zählt vor Jesus. Und das ist auch etwas, ein Geheimnis. Du brauchst nicht einmal eine theologische Ausbildung dazu. Das kann jeder. Das ist so cool dran. Und wisst ihr was? Wir vergessen ja so Hilfeleistungen so schnell. Wenn wir jetzt dem Nachbarn helfen oder geschwind für den Nachbarn gehen und posten oder so. Das vergessen wir so schnell. Kleidersammlung, die irgendwie zu Bedürftigen kommen, anstatt dass wir sie einfach wegrühren. So schnell vergessen. Aber unser Herr wird sich in alle Ewigkeit daran erinnern und wird uns am Ende der Zeit öffentlich dafür ehren. Was wir gut getan haben, das ist unser Herr. Ist das nicht grossartig? Halleluja. Unsere Barmherzigkeit ist das, was die Erlösten beim Endgericht auszeichnet, als die wahren Gläubigen. Es ist das, was bei Jesus am Ende wirklich zählt, abgesehen vom Glauben natürlich, dann ist man drinnen, aber unter den Gläubigen, die, die barmherzig sind, die sind bei ihm besonders wertgeschätzt. Gott schaut das Herz der Menschen an und sucht, ob dort irgendwo das Herz von seinem Sohn drinnen ist, das Herz der Barmherzigkeit. Gut, jetzt haben wir uns das Ende der Zeit ein bisschen angeschaut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zurück zu Jesus, wo er auf der Erde war. Irgendwann hat Jesus seinen Dienst öffentlich angefangen, oder? Und dann hat er eine Proklamation gemacht, wer er sei. Hat jemand eine Ahnung, wo das ist, Bibelleser unter euch? Sage nicht, Zoret, schon mal in der Nähe, jawohl. Was hat er gesagt? Es war in Nazareth. Lukas 4, habe ich gehört. Dort unten, jawohl. Richtig, Lukas 4, genau. Und er zitiert dort eine Stelle, oder so ähnlich, aus dem Jesaja 61. Er steht dort und redet in der Synagoge, wo ihm die Schriftrolle vom Jesaja gegeben wird, sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Wow, das war seine erste Ansage. Es geht ihm darum, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Natürlich geht es dann weiter, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie gelöst sein sollen, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Aber wer, wenn nicht die Armen, die Gebundenen, die Gefangenen, die Minderbemittelten, brauchen denn das Gnadenjahr des Herrn? Es ist das Evangelium für die Armen. Von Anfang an bis heute. Und ich finde eine Frage. Könnte es sein, dass der, also Jesus hat ja gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesandt. Kann das sein, dass das der gleiche Heilige Geist ist, wo Jesus davon geredet hat, wie der, der heute in uns wohnt? Wer ist dafür? Gut. Könnte es in dem Fall auch sein, dass der Heilige Geist, der ja ewig ist, seine Meinung nicht geändert hat und seinen Auftrag? Könnte das auch sein? Wer ist einverstanden? Gut, ja, nicht mehr ganz so viel. Oh, ich muss ein bisschen stärker predigen in dem Fall. Okay. Wenn Jesus, wenn der Heilige Geist Jesus diesen Auftrag gegeben hat, könnte es denn nicht auch sein, dass er uns diesen Auftrag auch gibt? Aha. Also, dann können wir als Gemeinde Jesus sagen, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Voilà, da haben wir es. Mathematische Gleichung. Nein, es ist doch so, das ist die DNA von Jesus, oder? Und wir werden ja, die Bibel sagt, wir werden täglich verwandelt in sein Bild. 2. Korintherbrief oder im 1. Korintherbrief, wir haben den Sinn Jesu. Wir werden ihm ähnlich gemacht. Sein Blut fließt durch unsere Adern. Aus dem erlösten Charakter fließt automatisch und aus dem geisterfüllten Leben fließt automatisch Grosszügigkeit und Barmherzigkeit den Armen gegenüber. Das ist in unserer DNA drin. Sein Anliegen wird zu unserem. Und je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, umso stärker, umso normaler sind diese Sachen in uns. Es sind Zeichen, Grosszügigkeit und Barmherzigkeit den Armen gegenüber sind Zeichen von geistlicher Reife. Christen sind nicht hartherzig, sondern barmherzig. Das ist das, was uns auszeichnet. Barmherzigkeit ist natürlich bei uns ein grosses Thema, Compassion, oder? Wir sehen das immer wieder in verschiedenen Geschichten. Die Jerosin zum Beispiel war so eine Geschichte. Sie war ein Mädchen, 13-jährig, in Äthiopien. Und sie ist auf dem Schulweg entführt worden. Man hat dann herausgefunden, ihre Entführer wollten sie mit einem Mann verheiraten, der etwa dreimal so alt war. Das ist zwar in Äthiopien verboten, aber es wird trotzdem gemacht. Wer von euch hat eine 13-jährige Tochter? Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Nein, kannst du dir das nicht vorstellen. Muss auch nicht. Wir haben hier so einen Segen in der Schweiz. Die Jerosin ist entführt worden. Nach der Schule hat sie so ins Kinderzentrum gehen von Compassion. Und dort hat man gemerkt, dass sie nicht dumm ist. Es ist sofort dem Leiter rapportiert worden, die Jerosin fehlt. Er hat genau gewusst, wer die Jerosin ist. Und er hat sofort angefangen zu suchen und schauen und machen und hat dann eine Gebetstruppe organisiert, wo er herausgefunden hat, dass sie entführt worden ist. Eine Gebetsgruppe, die betet für ihre Freilassung und ihre Rückkehr. Er hat die Polizei alarmiert, die haben eine Fahndung losgetreten, das ganze Dorf abgesucht. Und er selber hat sich den Grossvater von der Jerosin gepackt und sie hat bei ihm gewohnt und hat gesagt, so, wir gehen jetzt zusammen auf die Suche. Und hat sich persönlich auf die Suche gemacht. Tage, Wochen sind ins Land gezogen, keine Jerosin rum. Alle haben eigentlich aufgegeben, außer der Abdi. Der Abdi, der Leiter von dem Kinderzentrum. Der hat gesagt, Herr, es darf nicht sein. Gib uns das Kind zurück. Ich fordere das Kind zurück in Jesu Namen. Es darf nicht sein, dass sie missbraucht und verheiratet wird und an einen Knusti, der dreimal so alt ist. Und bitte, gib du Gerechtigkeit. Und dann läutet sie das Telefon. Und dran ist die dünne, feine Stimme von der Jerosin. Er hat sie sofort gekannt. Sie hat sich in all diesen Hochzeitsvorbereitungen können irgendwo ein Telefon schnappen, hat sich noch immer können verstecken, hat ihm seine Nummer gewählt und hat ihm angerufen. Zusammen haben sie können einen Ort vereinbaren, wo sie können sich verstecken und er hat sie dann am nächsten Tag dort können abholen und rausretten. Auf die Polizei gegangen, die Meldung gemacht, das Spital, Untersuchung, alles okay. Er ist nochmal gut rausgekommen, Gott hat eingegriffen. Aber wisst ihr, was interessanter ist an dieser Geschichte? Die Jerosin hat auch der Polizei anrufen. Hat sie aber nicht. Die Jerosin hat auch ihrem Grossvater anrufen. Hat sie aber nicht. Die Jerosin hat dem Abdi angerufen, dem Leiter vom Kinderzentrum. Wieso? Hat jemand eine Ahnung? Vertrauen, genau, sie hat Vertrauen gehabt. Sie hat gewusst, das sind Christen, die kümmern sich um mich. Das sind Leute, die sich sorgen, das sind Leute, die wollen, dass ich zurückkomme, dass ich gerettet werde. Die haben ein echtes Anliegen für mich. Die sind barmherzig. Und sie hat gewusst, auf die Barmherzigkeit der Christen kannst du dich verlassen. Die Frage ist, ob man sich auch auf unsere Barmherzigkeit verlassen kann. Ein anderes Beispiel. Wir kennen ja 1. Korinther 12, oder? Wo der Paulus so sagt, wir sind ein Leib und der Daumen kann nicht zum Knie sagen, du gehörst nicht zu mir und so. Ist das irgendwie bekannt? Ich sehe ein paar, die nicken. Gut, dann gehen wir mal davon aus. Ich tue jetzt das noch geschwind ein bisschen darstellen. Ich habe hier ein Sackmesser. Schweizer Sackmesser. Ja? Victorinox, wer hat es erfunden? Nein, sorry. Und die sind im Fall scharf. Ich habe jetzt mal Klingen auf. Au! Eben genau. Mega scharf. Nein, ist nicht passiert. Kein Problem. Aber jetzt mal angenommen. Ich habe mich geschnitten mit dem. Ich mache das wieder zu. Was wäre passiert? Mein linker Daumen wäre auf den linken Zeigefinger, auf die Wunde. Wunden abdrücken, oder? Blut stillen. Links verletztes Glied hochlagern, haben wir mal gelernt. Gabi war es früher, heute heisst das anders, aber Gabi ist nicht mehr politisch korrekt, gibt eher Antwort, atmet eher und so weiter. Und der andere Weg ist Slang, also gut. VV verletztes Glied hochlagern. Nachher wäre ich, also jetzt mal angenommen, ich wäre daheim in meinem Büro. Ich weiß zwar nicht, was ich dort mit dem Sackmesser spielen sollte. Aber egal. Gut. Dort würde ich aufstehen, das heisst, meine Beine würden sich strecken. Mein Stuhl würde hindern, ruggeln. Der hat nämlich Rädchen. Dann würde ich zur Tür gehen. Würde mit der rechten Hand aufmachen, und das ist ein bisschen blöd, weil sie geht den anderen Weg auf. Aber meine linke Hand ist immer noch da oben. Ich würde im Gang rausstehen und mal meine Gehirnzellen, meine Synapsen würden wie wild anfangen synapsieren und Verbindungen schaffen und sagen, wo, was muss jetzt passieren. Mein Mund würde sich parat machen, Worte zu formulieren, mein Kehlkopf, mein Speichel, mein Atem. All das würde dazu führen, dass ich folgende Worte sagen würde. Schatzi, wo sind Pflasterli? Dann würden meine Ohren aktiv werden, beide simultan. kein Schatz rum. Okay, selber denke ich wieder, Synapsieren da. Ich würde Stegen abgehen, unten mit der einen Hand, die andere Hand immer noch da oben, probiere das Badezimmerkästchen aufzutun, das Schachtel rausnehmen, dort innen ein Brief rausnehmen, das Plastikteil, dort innen wieder ein anderes Brief. Dort hat es 5 Fläschchen drin, wieder einzeln verpackt, wieder die auseinandernehmen und all das. Und dann endlich einmal, bis mal das Fläschchen da drauf ist, meine Güte! Was für eine riesige Organisation hat da mein Kopf, mein Körper müssen leisten. Es ist interessant, all die Befehle, die müssen kommen, damit mein Körper koordiniert geschafft hat, da hat nicht irgendwie das rechte Bein können sagen, weißt du was, ich bleibe da oben im Büro, dort ist viel wärmer. Steig aus ist nicht geheizt, dort wollte ich nicht hin. Da wäre ich aber nicht so gut steigen abgekommen. Nein, mein ganzer Körper musste mitmachen. Und das ist doch so, wenn mein linker Daumen oder Zeigefinger verletzt ist, dann koordiniert sich der ganze Körper und befolgt sofort und absolut alle Anweisungen, die vom Hirn kommen. Zumindest in einem gesunden Körper. Und das ist doch genau das Bild für den Leib Christi. Wer sind unsere Gehirnströme? Oder sagen wir es mal ein bisschen christlicher. Wer ist unser Haupt? Jesus. Okay, und er sagt, er gibt bestimmte Befehle raus. Und wir als Leib sollen die anfangen umsetzen. Und seine Befehle sind Barmherzigkeit, 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 der ganze Körper, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Der biologische Körper funktioniert auf der Basis vom absoluten und sofortigen Gehorsam der Gehirnströme gegenüber. Macht das der Leib Christi auch? Lassen wir die Frage offen. He? Tatsache ist, wir können helfen. Wir können barmherzig sein. Wir in der Schweiz sind in einer so einer komfortablen Lage. Ich mache noch eine Umfrage. Entschuldigung, muss ich ein bisschen wach halten. Da, wie viele von euch haben etwas zu essen vorrätig daheim? Darf ich mal haben gesehen? Also ihr könnt heute heim essen, müsst nicht erst einkaufen, am Sonntag sind die Läden sowieso zu, nein, in Stadt Bern aber nicht. Gut, wer von euch hat letzte Nacht an einem geschützten, warmen Ort übernachtet? Das sind auch alle, gut. Die nächste Frage, nehme ich auch an, dass alle sind, weil ihr habt keinen Livestream, dort kann man es auch nicht so gut mitverfolgen. Wie viele von euch haben die Kleider am Leib? Das sind alle. Nehmt nicht die Hände auf den Haaren. Ja, du hast auch gleich gut. Wenn wir diese drei Fragen mit Ja beantworten können, dann sind wir reicher als 3/4 der Weltbevölkerung. Wir können teilen. Im Alten Testament haben sie so einfach gehabt, oder? Wie ist das gegangen? Ja, 90% von dem, was sie hatten, haben sie dürfen für sich behalten. 10% haben sie müssen abgeben, okay? Im Neuen Testament gilt die Regel nicht mehr. Im Neuen Testament gilt alles, was wir haben, gehört Jesus. Das ist eine andere Ausgangssituation. Die Frage ist nicht, wie viel das wir schon geben an irgendwelchen anderen Werken und so, sondern die Frage ist, wie viel von Gottes Geld kann ich mit einem Herz voller Barmherzigkeit für die Armen zurückgeben für mich selber. Gehe ich richtig um mit dem, was Gott mir gibt. 2 16-jährige Zwillinge in Uganda waren schwerst unterernährt. Manchmal hatte die Familie tagelang nichts zu essen. Sie haben dann Blätter von den Bäumen gepflückt und die irgendwie im Wasser probiert aufzuweichen, damit sie und das gegessen oder probiert zu sich zu nehmen, damit ihr Darmtrakt immerhin noch in Bewegung geblieben ist. Compassion hat davon gehört, die 2 Jungs sind sofort ins Patenschaftsprogramm aufgenommen worden. Und man hat die Mutter gefragt, man hat die Leute ja so kennenlernen und schauen, entsprechen die dem Standard von absoluter Armut. Und dann war mit dieser Mutter im Gespräch und es ist die folgende Frage gekommen, wenn jetzt Jesus liebhaftig vor dir stehen würde, was würdest du ihn fragen? Die Mutter, die täglich gekämpft hat, das Äußerste gegeben, dass ihre Kinder irgendetwas zu essen haben. Was würdest du Jesus fragen? Und ihre Antwort war, ich würde mich vor ihm auf die Knie fallen und dann würde ich ihn anbeten und ich würde ihn fragen, bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie ich dir diene? Wenn wir das mal reinziehen, das ist schon ein Beispiel. Ich stelle mir auch immer wieder die gleiche Frage. Jesus, bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie ich dir diene? Was soll ich machen? Was soll ich ändern? Wo soll ich noch mehr Gas geben? Was tue ich mit den Gaben, die du mir gegeben hast? Was tue ich mit dem Segen, das du mir gegeben hast? Jeder Segen ist mit einer Verantwortung verbunden. Und die Verantwortung heisst Barmherzigkeit. Es ist ein alter Spruch und sollte eigentlich in der Bibel stehen, so gut ist der, aber steht nicht in der Bibel. Und da steht, Segen kannst du nur behalten, wenn du ihn weitergibst. Das ist so eine mathematische Unlogik, aber Gottes Logik. Pastor Dennis in Nicaragua, er ist Pastor von einer Kirche, von einem Kinderzentrum, mit auf dem Müllhalde, wo gerade ausserhalb der Hauptstadt steht. Ist schon irgendjemand auf einer Müllhalde gewesen? Und ich meine jetzt nicht eine Schweizer Abfallsammelstelle, sondern irgendwo im Ausland. Ich sage euch, ohne Fisherman's Friends überleben ihr das nicht. 5 Minuten da drinnen, du hast dröhnendes Kopfweh von diesen Dämpfen, von diesen Gas, die hier freigesetzt werden. Es stinkt überall, du musst schauen, wo du laufst, damit du nicht einsinkst. Die Kinder überall probieren, irgendetwas Essbares zu finden. Das sind furchtbare Situationen. Und er hat dort ein Kinderzentrum aufgestellt. Er will diesen Kindern dort dienen. Er hat selber jede Krankheit durchgemacht, die du nur ausdenken kannst, weil man dort dann einfach diesen Infektionen ausgesetzt ist. Und er will diesen Kindern dienen. Vor seinem Kirchengebäude hat er ein grosses Schild, das er selber gemalt hat. Das hat 2 Hände drin. Die eine Hand hat ein Glas Wasser, da sagt er, oder ein Becher Wasser, da sagt er, das ist, symbolisiert die Art, wie wir den Kindern dienen. Und die andere Hand hat eine Bibel, das heisst, das ist die Art, was, oder das zeigt das, was wir den Kindern lehren. Und es braucht beides. Es geht nicht nur, wenn man eins allein macht. Materielle Hilfe allein greift zu kurz, weil wir ja die Hoffnung auch vermitteln von Jesus. Und er sagt dann auch, es gibt noch eine andere Deutung, wie man das erklären kann. Mit diesen 2 Händen. Die eine Hand, das sind wir hier in Nicaragua. Das sind Leute, Chile, in Togo, in Indonesien, in Malawi, keine Ahnung wo. Wo den Kindern in den Slums dienen, wo sie ihre Wunden verbinden, wo ihnen zu essen geben, wo sich dreckig machen, wo zu oben ihre Kleider dermassen stinken, dass sie nie anders herkommen. Wo blutverschmiert heimkommen. Wo sich ihr Herzblut hineingeben, um diesen Kindern zu dienen und ihnen zu helfen und sie Jesus zu lehren. Das ist die eine Hand. Und die andere Hand, das sind irgendwelche Christen in der westlichen Welt, die sagen, hey, ich will Teil sein von dem. Ich nehme so ein Kinderdossier und setze meinen Namen darunter, damit ich so ein Kind unterstützen kann. Und wenn beide Seiten zusammen funktionieren, dann klappt es. Ja, ihr merkt, ich komme langsam so ein bisschen zu einem Punkt, gell? Ich möchte dich einladen, ganz offen. Im Namen Jesu, im Namen von Compassion, im Namen von diesen etwa 180'000 Kindern, die warten auf einen Paten im Moment. Überleg dir, ob du heute bereit bist, einem so einem Kind Hoffnung zu schenken. Du kannst ein Kind mit so einer Patenschaft nachhaltig aus der Armut befreien. Und es wird Jesus kennenlernen. Und seine Familie wird Jesus kennenlernen. Vielleicht hast du eine Patenschaft, oder vielleicht liegt noch eine zweite drin. Ich hatte letztens jemanden an einem Tisch gehabt, bei mir, der hat gesagt, du, ich bin Pilot, ich habe einen guten Zapfen, komm, gib mir gerade mal 10. Mein Herz hat gejubelt. Vielleicht sind wir nicht alle in dieser Situation, aber vielleicht liegt eine drin. 1,40 Franken pro Tag, 42 im Monat. Und du kannst deinem Kind wirklich das Leben verändern, Hoffnung geben. Natürlich, man kann es von den Steuern abziehen, muss man auch noch sagen in der Schweiz, das ist auch noch wichtig. Jawohl, man kann dem Kind schreiben, und das müssen wir übrigens keine längeren Romane schreiben, sondern, hey, einem Mädchen, du bist wunderschön, einem Bub, hey, du bist so cool und du bist so toll und ich liebe dich, ich bete für dich, da ist ein Bibelvers, Gott segne dich, abschicken. Ihr könnt das auf Deutsch machen, es wird übersetzt, ihr könnt es am Internet machen, ihr könnt es via App machen, ihr könnt es mit Snail Mail auf dem Papier machen und mir Briefmarken drauf und das uns schicken, das geht auch. Egal. Und ihr könnt für das Kind beten. Und das macht einen Unterschied, wir haben es gesehen, Gianni in seiner Geschichte. Und so viele andere. Und ich möchte auch noch etwas Wichtiges sagen. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, jawohl, ich mache so eine Patenschaft, ich tue dafür der Heilige Mission nicht mehr so viel geben. Oder Rostmission oder weiss nicht wem. Sondern es geht nicht um Umverteilung der bestehenden Ausgaben. Sondern es geht um eine neue Investition ins Reich Gottes, gemäss dem Grundsatz, den der König David im Alten Testament gesagt hat. Er hat gesagt, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Aber wenn wir gern grosszügig sind den Armen gegenüber, dann dienen wir Jesus und an solchen Opfern hat Gott gefallen. Gut. Noch schnell eine letzte Information. Junge Leute, vor allem dort oben sehe ich, unter 25, kommt unbedingt zu mir an den Stand. Ich habe noch etwas ganz Spezielles für euch. Wenn ihr Kinder habt, kommt auch zu mir. Ich habe ganz etwas Spezielles für euch am Stand. Mehr sage ich noch nicht darüber. Gut. Abschluss. Wenn Gott in dein Herz hineinschaut, möchtest du, dass er dort das Herz von seinem Sohn findet? Das Herz der Barmherzigkeit. Lasst uns reife, funktionierende Glieder am Leib Christi sein. Lasst uns barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Vor 2 Jahren haben wir die Jahreslosung gehabt. Lasst uns das tun, was er uns aufträgt durch seinen Heiligen Geist. Mit dem und mit einem kurzen Videoclip, den ich jetzt noch zeigen möchte, abschließen, sage ganz herzlich Danke. Amen und Gott segne euch.
Ich heiße Hilda. Ich bin das 8. von insgesamt 10 Kindern in meiner Familie. Unsere Familie hatte kaum Geld, während ich klein war, sodass wir alle zusammen in einem Raum leben mussten. Als ich 5 war, hatte mein Vater einen Unfall. Danach konnte er nicht mehr arbeiten gehen. Wir hatten kein Geld für Essen und ich hatte große Angst. Aber dann wurde alles anders. Als ich 9 Jahre alt war, erzählte mir ein Nachbar vom Compassion Kinderzentrum der Gemeinde in unserem Ort. Compassion half mir und ich fing an, regelmäßig ins Compassion Kinderzentrum zu gehen. Dort bekam ich zu essen und lernte, auf mich Acht zu geben. Ich fand heraus, dass ich wirklich besonders bin und Gott mich lieb hat. Mein Pate schrieb mir Briefe. Er hatte mich lieb, obwohl wir uns nie persönlich begegnet sind. Ich bin meinem Paten so dankbar für alles, was er für mich getan hat. Ich werde mein ganzes Leben lang an ihn denken. Ohne seine Hilfe würde mein Leben heute ziemlich anders aussehen. Ich kann nur sagen, danke für deine Liebe, die mir gezeigt hat, dass Gott mich wirklich lieb hat. Die Gemeinde, Compassion und mein Pate haben mir zusammen das Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin. Sie haben mir eine Zukunft gegeben. Mein Name ist Hilda und das ist meine Geschichte. Heute ist Hilda gut ausgebildet, hat eine Arbeit, die ihr Freude macht, ist ein Vorbild für viele und gibt Gottes Licht an die Menschen um sie herum weiter. Hilda ist ein lebender Beweis dafür, wenn du die Welt für ein Kind veränderst, fängst du an, die Welt zu verändern. Ich heiße Hilda. Ich bin das 8. von insgesamt 10 Kindern in meiner Familie. Unsere Familie hatte kaum Geld, während ich klein war, sodass wir alle zusammen in einem Raum leben mussten. Als ich 5 war, hatte mein...
Herzlichen Dank, Daniel, für dein Kommen, für dein Dasein, für deinen Einsatz. Wir spüren,